Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des OHN Podcasts. Ich bin die Ricarda und melde uns hiermit zurück aus der kurzen Sommerpause. Wir hoffen natürlich, dass ihr die alle gut und maximal hitzeresistent überstanden habt. Bei der Hitze mag man ja eigentlich gar nicht ans Essen denken, aber trotzdem habe ich mir jetzt hier Tilman Eichstätt von HelloFresh eingeladen und wir reden mal so ein bisschen über das Abo-Modell von HelloFresh und Essen, weil das eigentlich immer ein gutes Thema ist. Hallo Tilman.
Hallo, Ricarda. Freut mich, hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
Bitte. Willst du vielleicht mal kurz erzählen, wer du bist, wie dein beruflicher Werdegang so war und was du bei HelloFresh eigentlich genau machst?
Genau, also ich bin seit 7 Jahren bei HelloFresh, habe angefangen ursprünglich als VP Strategic Procurement, also habe den strategischen Einkauf hier vor 7 Jahren aufgebaut, habe vorher viel in der Beratung Einkauf gemacht, Einkauf Supply Chain, war in der Solarindustrie 3 Jahre lang Leiter Einkauf und Logistik, war dann auch zeitweise Professor an der Fachhochschule für Logistik und Supply Chain. Also ich habe immer sehr viel in dem Umfeld Logistik, Supply Chain gearbeitet, Einkauf vor allem, Verhandlungen, habe mich viel mit Verhandlungen beschäftigt, auch in meiner Promotion und bin dann vor 7 Jahren hierher gekommen. Da war HelloFresh schon gerade am Wachsen, waren wir irgendwie schon so um die 100 Millionen Umsatz, aber natürlich noch kein Geld verdienen und noch weit von dem Status entfernt, wo wir heute stehen. Genau, und habe seitdem dann, ich sag mal, immer so alle 2 Jahre noch ein, zwei zusätzliche Aufgaben übernommen und bin jetzt CEO Upstream. Das heißt, ich übernehme alles von der Produktentwicklung über Einkauf, Qualitätsmanagement, wir nennen das Operations Analytics, also alle unsere, kann ich mal, Daten, Quellen und Zahlen, Daten, Fakten zu unseren Operations und den Customer Care.
Das klingt nach einer ziemlich umfangreichen Aufgabe. Wie schaffst du das so? Also ist das nicht irgendwie super viel oder wie sieht da so
Man
der
muss halt,
Arbeitsalltag aus?
ja, also eigentlich sieht es immer so aus, dass man irgendwie 80% in Terminen verbringt und mit Leuten gerade bespricht, was gerade wichtig ist und relevant ist. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass man ein gutes Team aufbaut. Und ich hatte Gott sei Dank die Möglichkeit, hier ein sehr tolles Team über die letzten 6, 7 Jahre aufzubauen, was mir die Arbeit abnimmt. Genau. Und dann muss man eigentlich immer nur sicherstellen, dass man ab und zu auch mal Zeit findet, nachzudenken und für sich konzeptionell ein bisschen inhaltlich zu arbeiten und nicht einfach nur noch in Meetings reaktiv arbeitet. Das ist, glaube ich, immer so ein gewisser Challenge.
Ja, die kennen ja leider viele Branchen
Genau.
mittlerweile, diese ganze Vermietigenisierung und so. Ja,
Genau.
schwierig.
Genau. Und in der Zeit vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, ich habe schon zu Anfang meiner Karriere viel im Nachhaltigkeitsbereich gearbeitet, dann in der Solarindustrie und habe es geschafft, hier den Nachhaltigkeitsbereich HelloFresh aufzubauen. Was, glaube ich, auch sehr wichtig ist, was mittlerweile ja tatsächlich auch für so ein großes Unternehmen Pflicht ist. Und wir haben das eigentlich ganz gut in den letzten Jahren hinbekommen und weiterentwickelt und arbeiten immer intensiv daran, diese Themen auch wirklich sauber in unsere Strategie einfließen zu lassen.
Das finde ich auf jeden Fall sehr lobenswert. Wir haben ja auch so ein kleines Nachhaltigkeitskomitee beim Händlerbund, in dem ich drin sitze. Und darum liegt mir das Thema Nachhaltigkeit auch tatsächlich sehr am Herzen. Steht auch gleich nochmal auf der Agenda. Aber zunächst wollte ich mal so fragen, HelloFresh ist ja seit 2011 jetzt eigentlich schon dabei und als großer Kochboxenanbieter in Deutschland sich etabliert. Aber der Online-Lebensmittelmarkt hat sich ja in den letzten Jahren, so spätestens seit der Pandemie, ziemlich krass verändert und es gibt viele andere Unternehmen wie Gorillas, Flink und so, die halt eher so im Supermarkt, Online-Supermarktbereich sind. Habt ihr die als Konkurrenz irgendwie wahrgenommen? Hat sich diese ganze Wandlung während der Pandemie für euch positiv oder negativ ausgewirkt?
Also mit 3 Sachen. Erstens muss man sagen, es gab quasi tatsächlich 2011 eine Menge Kochboxenanbieter, vor allem außerhalb Deutschland. Wir sind ja auch sehr stark von USA bis Australien, von Schweden bis Frankreich und Spanien unterwegs. Und dort konnten wir uns erstmal in dem direkten Umfeld der Kochboxenanbieter jetzt, glaube ich, sehr gut durchsetzen und sind da, glaube ich, ganz klar Marktführer. Es gibt so in ein, zwei Märkten ein, zwei ganz interessante Konkurrenten, die, sage ich mal, auch ähnlich groß sind wie wir, aber in Summe gibt es niemanden, der in der Ähnlichkeit global in so vielen Märkten so erfolgreich ist. Und das ist natürlich ein tolles Feedback von den Kunden. Das ist, glaube ich, erstmal so das Spezifische in dem Markt Kochboxen, glaube ich, haben wir uns sehr erfolgreich und gut durchgesetzt. Grundsätzlich hat der gesamte Onlinehandel ja durch die Pandemie einen wahnsinnigen Schub bekommen, weil die Leute einfach zu Hause waren und darauf angewiesen waren, eine Hilfe zu bekommen. Ich glaube, das hat ja alle Bereiche betroffen. dass da alle einen Schub hatten und dementsprechend sind jetzt alle auch erstmal in so einer Nachschubkonsolidierungsphase. So, und der ganze Grocery-Handel zielt, glaube ich, tatsächlich und vor allem solche Anbieter wie Gorilla und Flink auf ganz andere Bedürfnisse. Da geht es ja um ganz, ganz schnell irgendwie eine Kleinigkeit. Ne? Also ich habe so eine Anbieter zwei, drei Mal genutzt, da hatten wir Freunde da, haben wir Abend gegessen, hatten keinen Nachtisch. Irgendjemand wollte noch alkoholfreies Bier und dann haben wir halt noch Nachtisch und alkoholfreies Bier bestellt. So kenne ich die meisten Leute, die das nutzen, das sporadisch in einer sehr spezifischen Situation. Kochboxen sind eigentlich das Gegenteil davon. Kochboxen wenden sich an Leute, die wissen, ich bin die nächste Woche zu Hause, werde mindestens drei, vier, fünf Mal abends was kochen und weiß schon, dass das so sein wird und will eigentlich jetzt schon wissen, dass ich da was Leckeres und Abwechslungsreiches koche und bin bereit dafür schon jetzt 5 Tage vorher mir auszusuchen, was ich nächste Woche essen will. Das heißt, wir bedienen wirklich ein ganz anderes Kundensegment. Wir haben einen starken Familiensegment, auch viel stärker in den, sag ich mal, suburbanen, ländlichen Raumsegment, wo die Leute einfach wissen, was ihr Leben bevorhat. Sehr stark Familien, ne? Wenn man Kinder hat, ist ja so, da ist man jetzt nicht jeden Abend irgendwie spontan im Kino oder entscheidet nochmal mit 6 Leuten Pizza zu bestellen, sondern da weiß man eigentlich ganz genau, ich bin die meisten Abende zu Hause, weil ich meine Kinder ins Bett bringen muss. Und muss sie aber vorher irgendwie, brauche ich was zu essen. Und das sind eher unsere Fokusgruppen und dort sehen wir eigentlich weiterhin sehr positive Nachfrage und sehr stabiles Geschäft. Die ganzen Gorillas sehe ich öfters auf der Straße, aber jetzt sehe ich nicht als Konkurrenten für uns.
Ja, also ich habe tatsächlich auch alles schon benutzt. Also Gorillas, ähnlich wie bei dir, für wirklich so eher spontane Sachen. Du willst gerade irgendwas kochen und dir fehlt Sahne, aber du hast keinen Bock, die 100 Meter zum Rewe zu laufen. Du bestellst halt
Ja.
mal schnell bei Gorillas.
Genau.
Ja. HelloFresh war ich auch schon ab und zu Kunde. Da ist es dann irgendwie ja so, da kann ich mir vorstellen, in diesem Abo-Modell, dass es ähnlich wie bei mir selbst ist, dass viele Kunden das immer mal so auch mal ein paar Monate benutzen, wenn sie vielleicht mal neuen Input brauchen, was Rezepte angeht, und dann mal wieder nicht. Und das bedeutet ja häufig eine gewisse Fluktuation, was die Abozahlen angeht. Wie ist es denn im Rahmen dieser Fluktuation möglich, gerade so einen nachhaltigen Einkauf auch vorauszuplanen?
Also die Fluktuation ist da, aber die ist relativ gering im Vergleich zur Menge der Kunden, die da sind. Und wir können tatsächlich sehr gut planen. Und wir haben ja im Prinzip ein Pull-Modell, wo wir eigentlich, also wo die Kunden sich um die 4, 5, 6 Tage vorher festlegen, was sie nächste Woche haben wollen. Und auf der Basis können wir einkaufen. Und das, was sie dort festlegen, können wir aber meistens schon relativ gut prognostizieren, weil wir eben immer einen soliden Kundenstamm von 80, 90% haben. Und der auch häufig dann teilweise 2, 3 Wochen früher schon auswählt, was er haben will. Und das hilft uns, diese ganzen Datenpunkte nutzen wir sehr intensiv, um darüber genau zu tracken, was anfällt. Und in dem Sinne messen wir dann das, was bei uns als Food Waste übrig bleibt, sehr genau und können das, also haben das auch sehr stark senken können. Klar gab es eine Phase, vor allem zu Corona, wo dann einfach die Unvorhersehbarkeit sehr groß war, gab es einen Lockdown, kamen viele Kunden, war der Lockdown wieder runter, waren die Kunden wieder weg. Also da gab es starke Schwankungen, aber jetzt stabilisiert sich das eigentlich und wir sind da in der Lage, relativ gut und scharf zu planen, wie unsere Nachfrage in den kommenden Wochen vor allem genau aussieht und was wir von unseren Lieferanten dann entsprechend kaufen müssen.
Du hast jetzt gerade schon das Stichwort Food Waste gesagt. In den Zeiten, wo es dann doch mal so ist und solcher Waste anfällt, wie verfahrt ihr denn damit? Gibt es da irgendwelche bestimmten Institutionen, mit denen ihr gegebenenfalls zusammenarbeitet, um das irgendwie noch einen sinnvollen Nutzen zuzuführen? Oder wie
Genau,
läuft
also
das?
wir arbeiten überall da, wo wir einen Standort haben, arbeiten wir immer mit lokalen, regionalen Tafeln zusammen, um natürlich so viel wie möglich an Tafeln abzugeben. Erstens versuchen wir natürlich, dass so wenig wie möglich anfällt, muss man erstmal sagen. Also wir arbeiten da sehr intensiv dann auch die Zusammenarbeit dann zwischen den Einkaufenden und den Lagermitarbeitern so weit zu verbessern und die ganzen Informationsfluss so genau hinzubekommen, dass wir eigentlich natürlich möglichst wenig oder gar nichts anfällt, aber man hat eben immer mal was, wo dann die Zahlen doch nicht ganz gestimmt hatten. Das geht, glaube ich, mittlerweile. Wir tracken das auch zu 60, 70% an die Tafeln. Wir haben ja hier vor 2, 3 Wochen im Landwirtschaftsministerium so eine große Selbstverpflichtung unterschrieben, gemeinsam auch mit den ganzen großen Handelsunternehmen, dass wir das bis 2030 halbieren und dass wir gleichzeitig den Teil dessen, der an die Tafeln geht, verdoppelt. Ich glaube, die Zahlen wollen wir eigentlich schon bis 2025 erreichen. Aber wir tracken das eben sehr stark und arbeiten dort sehr intensiv mit entsprechenden Partnern zusammen. Beste Lösung ist, wir können die Lebensmittel eben, wie gesagt, Menschen weitergeben und sie können von Tafeln genutzt werden. Wir haben auch dann teilweise mal jetzt im Ukraine-Konflikt viel gespendet in die Ukraine. Wir haben da mal auch ein, zwei LKWs in die Türkei geschickt, als das Erdbeben im März dort war. Und wenn das nicht mehr möglich ist, da wo das nicht mehr möglich ist, bauen wir mittlerweile Partner auf, wo wir das zum Beispiel nutzen. Einmal altes Gemüse als Hühnerfutter. Ja, da gibt es also eine Partnerschaft mit einer Firma, das ist Oranjehuhn, also oranges Huhn in Holland, wo wir das nutzen. Oder auch an weiteres Tierfutter arbeiten wir auch mit einer Firma in England zusammen. Also da bauen wir auch Partner auf, dass wenn das nicht mehr für den menschlichen Konsum sozusagen gut ist oder zu knapp ist, dass wir es dann eigentlich in die Tierverwertung geben. Und dann, wenn das nicht mehr möglich ist, dann gibt es eben noch den Weg des Kompostierens. Aber wir haben ein sehr ambitioniertes Ziel, alles, was wirklich final nicht mehr genutzt wird, bis 2025 um 65% zu reduzieren schon. Und wollen auch darüber hinaus natürlich das eigentlich noch näher an die Null ranbekommen.
Das klingt super. Vor allem das mit der Tierverwertung finde ich echt eine Top-Lösung, die von der sich, glaube ich, manche Anbieter und auch so Supermärkte mal eine Scheibe abschneiden könnten, weil es natürlich auch immer so ein bisschen so eine Kapazitätsfrage ist, wer kümmert sich da drum und so. Ja, du erwähntest jetzt auch gerade diese Klimainitiative, die ihr jetzt unterschrieben habt, Science-Based Targets. Was genau beinhaltet denn alles diese Kooperation bzw. diese Initiative? Also, was ist da so euer erklärtes Ziel?
Also, Science-Based Targets ist eine Initiative, wo es im Prinzip darum geht, dass Unternehmen für sich selber definieren, was können wir tun, um die Klimaziele von Paris bis 2030 und bis 2045 zu erreichen. Ne? Dafür gibt es ja bekanntermaßen Klimaziele, dass wir irgendwie alle, muss ich mal aufpassen, bis 2030, glaube ich, um unsere Emissionen um knapp 50% reduzieren müssen und dann bis 2045 eigentlich um mehr oder weniger 100% reduzieren. Und dabei jetzt nicht nur als Unternehmen auf sich selber schauen, ne? Also bei uns ist ja so, wir haben quasi unsere Warehouses und unsere Büros, wo wir Energie verbrauchen, aber die Logistik wird ja häufig schon von Partnern gemacht und das Essen wird ja auch von Partnern, also die Tiere leben bei Bauern auf dem Landbau und werden dann bei einem Schlachter geschlachtet und verarbeitet. So, und der Gedanke bei Science-Based Targets ist also erstens, wir wollen sicherstellen, dass das, was wir tun, konform ist mit den Pariser Zielen, Klimazielen und zweitens, dass über die gesamte Lieferkette sichergestellt wird. Und das heißt, wir messen also quasi unsere Emissionen und die unserer gesamten Lieferkette und schauen, dass wir dort die Emissionen eben bis 2030 dann um 50% reduziert bekommen. Wir haben jetzt bei uns selber schon eigentlich dieses Ziel 50% Reduktion schon erreicht, ne, weil wir, sagen wir mal, unsere Warehouses auf Grünstrom umgestellt haben, weil wir dort Solaranlagen auf die Dächer bauen. Daran arbeiten wir und der nächste Schritt ist jetzt eben, den haben wir auch schon angestoßen, dann in der Logistikkette zu arbeiten und dann der sicherlich anspruchsvollste wird sein, mit den Herstellern der Lebensmittelindustrie zusammenzuarbeiten, weil entstehen ja tatsächlich sehr große Emissionen. Ja, das muss man immer berücksichtigen, die Herstellung von Lebensmitteln produziert erstens sehr viel CO2 und hat zweitens auch in vielen anderen Bereichen, wenn es um Wasserverbrauch geht, wenn es um Biodiversität geht, eine ganze Menge leider negativer Folgen für die Umwelt. Und da geht es eben darum, dass wir mit unseren Lieferanten daran arbeiten, die zu minimieren und reduzieren. Da gibt es eine ganze Menge spannende Ansätze, die wir jetzt mit unseren Lieferanten diskutieren. Und da wird dann die Frage sein, wie können wir das auch noch besser messen, erfassen und wirklich quasi wissenschaftsbasiert so aufsetzen, dass wir da zuversichtlich sind, dass das bis 2030 substanziell reduziert wird, um
Ja.
das 1,5-Ziel im Prinzip zu erreichen.
Eine wichtige Stellschraube dabei bei dieser ganzen Nachhaltigkeitskette ist ja auch das Verpackungsmaterial im Versand. Und also ich weiß gar nicht mehr, wann ich das erste Mal in meinem Leben HelloFresh-Kundin war, aber da war das auf jeden Fall noch ziemlich anders verpackt. Da war irgendwie wie so ein Stoffbeutel um die gekühlten Lebensmittel. Und jetzt hatte ich vor kurzem noch mal für ein paar Monate ein Abo und da hatte ich schon gesehen, das war sehr abgeändert, die Verpackungsmaterialien. Jetzt alles mehr papierbasiert. Ich fand es auch sehr cool, dass die Sachen, die wirklich mit einer Kühlung waren, mit so einer Eiskühlung, dass du diese Tüten aufschneiden konntest und das Wasser dann zum Gießen verwenden. Habt ihr denn noch irgendwelche anderen Ideen, um da vielleicht an der Verpackung noch zu schrauben? Also manche verwenden ja zum Beispiel wiederverwendbare Boxen, auch so lokale Höfe. Wäre das eine Option, die irgendwann mal zur Debatte steht?
Auf jeden Fall, also wie du schon richtig festgestellt hast, wir haben in den letzten Jahren sehr intensiv daran gearbeitet, unsere Verpackungen so weit zu reduzieren. Wir haben auch die Boxen tatsächlich kleiner designt. Wir haben extra ein Tool, was quasi genau ausrechnet, welche Zutaten drin sind, sodass man idealerweise immer die kleinstmögliche Box benutzt und so wenig wie möglich Platz verschwendet. Na, also jeder von uns hat, glaube ich, mal so diese Amazon-Erfahrung, wo man irgendwie plötzlich denkt, man kriegt einen Kühlschrank und dann ist da irgendwie wahnsinnig viel Papier und nochmal eine Kiste drin und nochmal viel Papier und nochmal eine Kiste und letztendlich war es dann eigentlich nur ein Föhn oder so, aber man hat dann halt eigentlich so eine Riesenkiste bekommen. Also da arbeiten wir sehr intensiv dran, die Verpackungsmengen wirklich so zu optimieren, dass es immer genau die Menge ist, die es nutzt. Wir haben, wie du schon richtig festgestellt hast, sehr viel daran gearbeitet, diese Kühlung zu optimieren, Das heißt, wir bedienen wirklich Icepacks, die sind ja auch wassergefüllt, wie du richtig festgestellt hast. Die sind aktuell, braucht der Prozess leider noch ein kompliziertes Plastik aus zwei Materialien. Eigentlich wollen wir da hinkommen, dass das ein recyceltes Material ist und auch nur ein Material ist, also was sowohl aus recyceltem Material ist, als auch dann wieder recyclingfähig ist, dass man dort also auch einen geschlossenen Kreislauf eigentlich im Material herstellen kann. Und dann ist tatsächlich die Kür, wie viel können wir auf wiederverwendbare Lösungen und wieder, ne, also sozusagen Pfandlösungen umbauen. Das ist leider recht kompliziert. Fängt schon damit an, dass überall da, wo man keine eigene Logistik hat, halt dann die Logistikpartner eigentlich nochmal zweites Mal Geld kassieren. Das wird dann schon sehr schnell sehr teuer. Also erstens, weil man die Rückfahrlogistik bezahlen muss und zweitens sind die Ansprüche an, sag ich mal, Reinigung und Hygiene relativ hoch. Und wir pilotieren das aktuell. Also wir hatten schon einen Pilot in Holland gemacht. Wir bauen gerade nochmal spezielle, das ist immer so eine Designfrage, ja, spezielle Boxen, die dann ideal stapelbar sind, um jetzt nochmal einen größeren Piloten in den Niederlanden zu machen. Und wir machen auch in Deutschland einen Piloten. Ich weiß jetzt gar nicht genau wo, aber da planen wir jetzt eigentlich auch. Da haben wir in einzelnen Städten, arbeiten wir mit Partnern zusammen für eine eigene Kette und dort probieren wir das jetzt auch. Und ja, wir hoffen, dass wir das weiter voranbekommen, weil das natürlich toll wäre, wenn man dahin kommt, dass man eigentlich keine Pappkiste mehr an die Kunden schickt. Das ist tatsächlich auch was, was wir gerne schaffen würden, aber was tatsächlich relativ anspruchsvoll ist von der Umsetzung, auch von den ganzen Materialströmen, die man organisieren muss. Und leider nichts ist, was man jetzt sagen kann, das werden wir in kurzer Frist überall machen können, sondern das wird dann ein relativer Langstreckenlauf.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem ambitionierten Ziel, aber gerade da ihr ja so viel schon gemacht habt, in die Richtung so nachhaltiger zu denken, die Verpackung, das wäre dann eigentlich wirklich noch so das i-Tüpfelchen obendrauf. Also fände ich sehr cool.
Ja, das wäre die Kür, genau.
Dann war ja als Teil dieser Klimainitiative hatte ich gelesen, dass ihr auch irgendwie auf politischer Ebene an der Abschaffung oder Neudenkung des Mindesthaltbarkeitsdatums mit dran seid. Wie sieht denn da euer Gegenentwurf dazu aus?
Genau, also wichtig ist, glaube ich, immer, dass man weiß, Food Waste ist tatsächlich ein relativ großes globales Problem. Ich glaube, das findet in Deutschland immer relativ wenig Beachtung, aber es ist ja tatsächlich so, dass ein Viertel bis ein Drittel der Lebensmittel weggeschmissen werden und dahinter steht natürlich ein enormer ja, ökologischer Fußabdruck, also wahnsinnig viel CO2-Emissionen, die dabei entstehen, aber eben auch wahnsinnig viele Wälder, die dafür gerodet werden, wahnsinnig viele Tierarten, die dafür verschwinden. Wir wissen alle auch, in Deutschland gibt es große Probleme in der Biodiversität, weil dann eben beim Feldbau viel Glyphosat etc. eingesetzt wird. Das heißt, wichtig, Lebensmittel erzeugen einen extrem negativen Fußabdruck und wenn man sie wegschmeißt, ist der natürlich trotzdem da. Das heißt, das ist eigentlich ein Riesenhebel, der auch mittlerweile, sag ich mal, von allen Klimagremien und allen Experten anerkannt wird, dass wir da tatsächlich extrem viel erreichen können, um die Emissionen zu reduzieren. HelloFresh hilft ja im Prinzip den Kunden schon dadurch, dass du im Prinzip die genaue Portionsgröße bekommst. Und wir wissen aus einer sehr umfassenden Studie, die wir hier in Deutschland mit dem Wuppertal-Institut und in Holland mit der Wageningen-Universität gemacht haben, dass unsere Kunden tatsächlich 30 bis 40% weniger Food Waste haben, wenn sie HelloFresh nutzen, als wenn sie normal abends kochen. Ja, das konnten wir relativ, also wie gesagt, da haben wir quasi 1000 Kunden 2 Wochen lang, haben die begleitet und getrackt, wie viel sie abends wegschmeißen und haben das dann wissenschaftlich auswerten lassen. Das heißt, wir wissen, wir tragen da schon zu bei. Wir wollen aber natürlich noch mehr. Ne? Wenn wir sagen, wir haben denn geholfen, 30 bis 40% zu reduzieren, ist die Frage, was können wir noch mehr tun, um den Kunden zu helfen? Ja, und wir wissen in Summe, in der, sag ich mal, westlichen Welt, egal ob es in Deutschland, England, USA, der größte Teil des Food Waste entsteht bei den privaten Haushalten. Also da müssen wir ansetzen. Und da haben wir halt auch noch mal eine Studie zugemacht und gesehen, viele Menschen schmeißen dann halt gerade aufwendig produzierte Fleischprodukte oder auch Milchprodukte weg, sobald das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. So. Und Haltbarkeitsdaten, also ich meine, ich weiß ja, wahrscheinlich die meisten von uns haben das schon mal gesehen, das ist ja natürlich nicht immer so, dass wenn das da draufsteht, zack, das Ding, dieses Ding da drin schlecht wird, sondern das ist ja quasi eine Durchschnittsbetrachtung und die mutigen riechen
Sagt
halt
ja
nach einem.
eigentlich auch der Name, wenn man mal genau hinschaut. Das heißt ja Mindesthaltbarkeitsdatum,
Ja,
nicht
aber
schmeiß mich an diesem Tag weg Datum.
das stimmt, das stimmt, das stimmt. Da gibt es, glaube ich, auch viel Aufklärungsarbeit, aber leider gibt es natürlich, oder es gibt halt viele Leute, die sagen, ich bin dann unsicher und ich kann das nicht beurteilen und ich weiß gar nicht so richtig, wie es schlechte Milch, obwohl man das bei der Milch, glaube ich, am besten sieht, wenn man sie ein bisschen auf den Löffel gießt, muss man nicht mal kosten, sieht man meistens schon, wenn sie sauer ist. Viele halten sich daran, gerade bei so Produkten wie Fisch und Huhn, wo man ja weiß, dass das auch ein bisschen sensibel ist. Das finde ich auch nachvollziehbar. Und wir haben da halt eine Lösung gefunden, quasi entwickelt mit, die zeigt an, wie lange war das Produkt gekühlt. Weil letztendlich entscheidet ja über die Frische eines Produktes die Kühle. Wenn was tiefgefroren ist, wissen wir alle, es gibt irgendwie Mammuts, die haben irgendwie 18.000 Jahre irgendwie im Eis überlebt. Gab ja Leute, die haben das noch gekostet. Und so ist es ja auch, wenn was gut gekühlt ist, hält es extrem lange. Und dieser Indikator sieht eigentlich aus wie ein kleines Thermometer, was aber jetzt nicht momentaktuell die Temperatur zeigt, sondern über die Zeit zeigt, war dieses Produkt irgendwie wärmeren, höheren Temperaturen ausgesetzt. Dann läuft dies quasi runter, das Thermometer. Während solange das irgendwie tiefgefroren ist bei 18 Grad, kannst du das ja lange nutzen. Und wenn es gut gekühlt ist bei 2 bis 4 Grad im Kühlschrank, kannst du es auch relativ lange nutzen. Wenn du es natürlich, ne, dein Hühnchen oder Fisch irgendwo ins Zimmer legst oder den erkennt ja man ja vielleicht auch den Einkauf nicht auspackst und das dann irgendwie mal einen heißen Tag in der Wohnung steht, dann wird das natürlich viel schneller schlecht. Und darum geht es bei diesem Indikator, dass der den Kunden hilft, genau zu erkennen, das ist noch gut, das ist nicht mehr gut, wegen der Lagerung. Ja, das, ich sage mal, es ist so ein bisschen so, deine Autoreifen wechselst oder wir Reifen wechseln unsere Autoreifen ja auch, wenn das Profil abgelaufen ist, nicht irgendwie im Schnitt jedes Jahr oder alle 2 Jahre, weil irgendjemand sagt, musst du alle 2 Jahre wechseln, sondern idealerweise, wenn das Profil weg ist, brauchst du neue Reifen. Und so ist es auch hier, wenn das Fleisch warm war, zu lange zu warm war, dann sollte man es nicht mehr essen. Und das ist eigentlich der Keep-It-Indikator an.
Aber
Leider sind
wie,
die.
wird das technisch umgesetzt?
Das ist tatsächlich ein. Tja, das ist eine gute Frage, wie das technisch umgesetzt wird. Also, das ist ein relativ kleines Produkt, was eben einen Stoff drin hat, der gefärbt ist und der sich quasi verfärbt, wenn er Wärme ausgesetzt wird. Und desto höheren Temperaturen oder desto länger höheren Temperaturen, desto stärker verfärbt sich dieses Material und das zeigt dann eben relativ sehr zuverlässig an, also das ist auch ausführlich getestet, sehr zuverlässig an, ob das Produkt noch essbar ist oder nicht. Und wir haben das also auch schon mal in großen Flächentests mit unseren Kunden in Deutschland, in Holland getestet, auch wieder mit wissenschaftlicher Begleitung und eben gesehen, die Leute verstehen das, finden das auch gut, sehen das auch als Hilfe an. Aber es ist eben bei diesen Themen so, es ist gesetzlich vorgeschrieben, ein Mindesthaltbarkeitsdatum draufzuschreiben. Und da wollen wir halt darauf hinwirken, dass es dort mehr Flexibilität gibt und mehr Möglichkeiten gibt, sowas anzupassen und zu ändern.
Ja, aber ich stelle mir das jetzt rein politisch, diese Diskussion ein bisschen schwierig vor. Wenn ihr an diesem Gesetz, an dieser gesetzlichen Vorgabe arbeiten wollt, müsst ihr ja quasi auch gleichzeitig irgendwie eine Alternative, die flächendeckend von allen möglichen Anbietern nutzbar ist, anbieten, weil sonst herrscht ja Tabula Rasa und jeder Anbieter könnte machen, wie er will. Also ich glaube,
Ja, es
das
geht um,
Gesetz
ich
ist da
glaube, es
halt
geht
ein
ja,
bisschen beschränkt, weil die ja universell denken müssen.
das stimmt, aber es geht ja darum, dass man überhaupt erstmal flächenmäßig größere Versuche und Alternativen zulässt. Ne? Also ich glaube, es ist Es ist nachvollziehbar, dass man, wie sage ich mal, ein einheitliches System will, aber es ist ja was, es ist erstens nichts, was wir patentiert haben, sondern es ist ein Produkt von einem externen Partner der Firma Keepit, das kann also erstens auch jeder andere nutzen, ja, und darum geht es ja, dass man solche innovativen Lösungen grundsätzlich zulässt. Also ich glaube, wenn man immer versucht, nur den Mindeststandard durchzusetzen, dann wird es halt schwer, sich mit Innovationen weiterzuentwickeln. Ja? Ich glaube, da brauchen wir natürlich die Offenheit, dass sowas zugelassen wird.
Was ich mich auch noch frage an der Stelle ist, dieser Indikator, dieses Ding mit der Flüssigkeit oder so drin, ist das in die Verpackung mit eingearbeitet an der Stelle? Und wie sieht es mit der Entsorgung davon aus?
Nee, das wird im Prinzip aufgeklebt. Also, das ist ein kleines, es sieht eigentlich, es hat ein ähnliches Format, vielleicht ein ganz klein bisschen größer als so ein klassisches MHD-Label. Ist natürlich nicht aus Papier, sondern ist tatsächlich ein bisschen aus Kunststoff, aber es wird dann mit der Verpackung entsorgt. Und dadurch, dass es geht ja vor allem eben um Fleisch- und Fischprodukte, wo man tatsächlich auch einen relativ hohen, also sind ja wertvolle Produkte und auch einen hohen Aufwand betreibt. Ne? Also, man kann natürlich berechtigt sagen, jetzt aber irgendwie auf ein sehr kleines Produkt oder sowas wird sich sowas jetzt nicht lohnen oder auch schon einfach auf einen Apfel würde man sowas glaube ich jetzt nicht aufdrucken, aber eben auf ein ordentliches Stück Huhn oder Lachs, was ja dann schon schnell auch mal 5, 6 Euro die Packung kostet, da lohnt sich das eben die Kosten und auch den Aufwand an ein bisschen mehr Plastik quasi in Kauf zu nehmen.
Ja, also vielleicht grundsätzlich erstmal nur temperaturempfindliche Sachen und jetzt nicht unbedingt Obst
Genau.
und Gemüse.
Genau.
Ja, klingt auf jeden Fall spannend, aber ich verstehe, dass die Politik da sich mit schwer tut, weil es halt schwer ist, was Universelles für alle Umsetzbares zu finden. Und wenn man jetzt so sagt, man lässt grundsätzlich innovative Lösungen zu, wo setzt man die Grenze, was jetzt innovativ ist und wie wird nachgewiesen, dass es auch funktioniert? Also da tun sich halt sehr viele Fragen noch mit auf dann.
Genau, wobei wir eben gerne, sag ich mal, ich glaube, also ist, glaube ich, eine gute und spannende Diskussion. Im Endeffekt, die Frage ist ja nur, wenn du gar keine Innovation zulässt, dann musst du halt sagen, dann akzeptierst du halt den Status quo und kriegst dieses Problem der Lebensmittelverschwendung wahrscheinlich nicht in den Griff. Und da sind sich eigentlich alle einig, dass wir da viel erreichen wollen. Und es gibt ja tatsächlich ein Ziel, dass wir bis 2030 das um 50% reduzieren wollen. Und dazu werden wir vor allem die privaten Haushalte quasi mit einbinden müssen und mit abholen müssen.
Ja.
Deshalb, ich glaube, da muss man was tun. Wie gesagt, wir sind immer bereit, da auch quasi an der Forschung mitzuarbeiten. Und es ist jetzt auch nichts, wo wir sagen, das ist irgendwie eine HelloFresh alleinige Erfindung, die soll sonst niemand nutzen, sondern ich glaube, das ist eine Möglichkeit. Wir schauen uns auch andere Produkte und andere Lösungen an. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, so, wir brauchen eine gewisse Offenheit für neue Technologien, gerade da, wo sie uns eben helfen, einfach effizienter zu wirtschaften. Und ich glaube, das ist hier so eine Lösung, also in der ganzen Industrie wurde in den letzten Jahren ja viel über Industrie 4.0 gesprochen. Da ist immer dieses ganze Thema bedarfsgerechte Wartung, also dass kluge, moderne Systeme sagen dir eigentlich, wann sie gewartet werden. Und eigentlich ist das hier das Gleiche. Erst das System sagt dir, wann das Produkt nicht mehr gut gelagert war und nicht mehr genutzt werden kann. Das ist eigentlich genau die gleiche Denke und Logik. Es ist eben jetzt nur das Thema Lebensmittel. Und klar, man muss sicherstellen, dass es da jetzt nicht kompletten Wildwuchs gibt. Aber wir sind uns eigentlich sicher, dass es ein relativ sicheres System ist und haben ja auch schon einige Studien gemacht, die zeigen, dass die Kunden damit auch gut umgehen können und das auch gut verstehen.
Eine kleine Frage will ich mal noch nachbohren. Mal schauen, ob du die beantworten kannst. Aber wo kommt denn die Auffassung her, dass Privathaushalte am meisten verantwortlich sind für Food Waste? Weil ich hätte jetzt eigentlich tatsächlich gesagt, dass das in erster Linie Gastronomie und Lebensmitteleinzelhandel ist, bei denen ja beiden viel in viel größere Menge als in Privathaushalten wegfliegt.
Also es gibt dazu eine ganze, also das Thema wird seit 5 Jahren recht intensiv beforscht. Also Tatsache ist, es gibt dazu keine, jetzt, wie soll man sagen, offizielle Statistik oder sowas, die es seit 20 oder 30 Jahren gibt, sondern es wird tatsächlich erst in den letzten 5 bis 10 Jahren intensiver erforscht. Und da gibt es also aber verschiedene Analysen von verschiedenen Universitäten und Forschungsinstituten aus Europa und die kommen eigentlich immer zu dem Ergebnis, dass tatsächlich das meiste bei den privaten Haushalten anfällt. Man muss halt natürlich immer überlegen, bei dir im einzelnen Haushalt ist es eine kleine Menge, im Supermarkt ist es eine große Menge, aber der Supermarkt versorgt natürlich eigentlich 5000 Haushalte. Und die Zahlen, die ich in meinem Kopf habe, sind so, dass du sagst, Haushalte sind um die 50% verantwortlich. Handel ist tatsächlich erstaunlich wenig, ist, glaube ich, nur 10% in der Regel. Dann Gastro ist tatsächlich ein großes Thema. Da bin ich bei dir. Das ist eher bei 20%. Da gibt es auch quasi eine Menge Initiativen und Arbeiten an. Und dann halt eben noch das, was quasi in der Herstellung, in der Verarbeitung von den Lebensmitteln besteht, dann der nächste Teil. Aber nach allem, was ich gesehen habe, sind sich da für die westliche Welt, also für die reichen Länder, alle einig, dass am meisten bei den privaten Haushalten weggeschmissen werden. Ist ein bisschen anders in quasi Entwicklungsländern, wo die Lieferketten nicht so ausgebaut haben. Da sagt man tatsächlich, da entsteht das meiste in den Lieferketten. Da kommt einfach nicht so viel an und die Leute essen dann auch noch alles auf. Und da sind die Zahlen anders, aber so alle Zahlen, die ich kenne, egal ob Holland, Deutschland, Schweden, England, auch USA, sagen tatsächlich, bei den Privathaushalten müssen wir ansetzen.
Ja, ich habe immer mal in der Gastro gejobbt und kenne halt, was dort wegfliegt. Und da wird sich dann zwar schon immer darum bemüht, dass sämtliche Kellner und Personal sich bitte Tupperdosen mitbringen. Und trotzdem fliegt am Ende des Abends so viel weg. Das tut einem echt weh, das zu sehen. Aber es kann halt niemand sich drum kümmern. Und auch so Vereinigungen wie Bahnhofsmission und Co., die dürfen das dann ja nicht mal annehmen, weil kein Kühlkettennachweis besteht oder weil sie es nicht selbst verarbeitet haben oder irgend so Gründe.
Also ich kenne die Zahlen auch. Bei der Gastro muss man, glaube ich, sagen, ist tatsächlich relativ viel so häufig nutzt. Du musst ja immer sehen, wenn das 20% vom gesamten Food Waste nehmen, aber die Leute gehen ja nicht ständig zur Gastro, ne? Ich meine, wir essen jeden Tag, aber man geht ja eigentlich einmal die Woche ins Restaurant und ist vielleicht eine Woche im Jahr im Hotel oder so. Das ist tatsächlich extrem viel. Was ich da immer nicht verstehe, ich kenne das eigentlich so aus meinen Kindertagen, das wurde halt früher größtenteils an die Schweine verfüttert irgendwie so. Das scheint aber heutzutage alles wegen dann auch Hygienevorschriften und Kontrollen und so weiter alles nicht mehr so einfach zu sein.
Also bei den
Aber
gastronomischen Sachen, wo ich mitgearbeitet habe, wäre dann einfach die Frage, wo bekommen wir jetzt Schweine her und wer bringt die Essensreste zu den Schweinen hin, bitteschön?
ja, genau. Aber ich kenne das schon, früher gab es so Tonnen und dann hat man das halt in so eine Tonne getan und die wurde dann, aber ist schon richtig, es muss dann natürlich schnell und möglichst auch gekühlt und so weiter weitergegeben werden. Nee, also Gastro ist, glaube ich, tatsächlich ein Riesenthema. Ich glaube, was sehr gut ist, was ich aber jetzt immer häufiger sehe, dass ich auch in Deutschland so dieses, wie sagt man, aus Amerika gibt es so dieses Doggy-Bag, dass man das mitnimmt für sich selber.
Ja.
Das hat sich ja eigentlich ganz gut durchgesetzt. Das finde ich zumindest mal einen Schritt in die richtige Richtung. So, und ich glaube, dann gibt es halt noch so dieses, in vielen Restaurants wird halt Qualität mit Menge gleichgesetzt, da wird halt gerne ordentlich aufgetischt, da gibt es, glaube ich, auch noch einiges zu tun. Aber wie gesagt, das ist jetzt tatsächlich nicht mein Fokus.
Ja, klar. Das war jetzt nur, wir sind ein bisschen abgewichen. Um
Genau.
nochmal ein bisschen auf deinen Fokus zurückzukommen, will ich nochmal so ein bisschen die Grundsatzfrage stellen, ob denn der Onlinehandel mit Lebensmitteln, also jetzt mal konkret auf euch betrachtet, wenn alles richtig und gut läuft, nicht sogar am Ende nachhaltiger sein kann als der Wocheneinkauf im Supermarkt.
Genau, also das ist eine sehr spannende Frage. Wir haben das tatsächlich, also es gab dazu, muss man sagen, schon einmal aus USA eine Studie in Michigan, die kam genau zu der These, und da waren wir natürlich Feuer und Flamme und haben eine relativ aufwendige sogenannte Lebenszyklusanalyse zu dem Thema gemacht. LCA heißt es immer, ne? Also da wird also auch wieder quasi wirklich über den gesamten, von der Herstellung der Lebensmittel bis zum Verbrauch der Lebensmittel geschaut, und wir haben da eben, das sind dann quasi Experten, die haben große Datenbanken, die schauen sich eben genau die ökologischen Effekte der Lebensmittelherstellung, der Transporte, der Verpackung, der Transporte der Kunden etc. alles an, mit großen Durchschnittswerten. Und wir haben da eben geschaut, wie vergleichen sich HelloFresh-Gerichte damit, wenn Leute beim Supermarkt einkaufen oder wenn Leute eben sich von so einem Online-Delivery-Essen liefern lassen. Und da kommt auch relativ klar raus, so eine Ökobilanz raus, dass die HelloFresh-Gerichte im Schnitt 20 auch bis 20 bis 30% weniger Emissionen verursachen, als wenn man im Supermarkt die Lebensmittel einkauft oder auch als wenn man ins Restaurant geht oder sich vom Restaurant beliefern lässt. So. Das ist, glaube ich, sagen wir mal, für uns erstmal eine wichtige Bestätigung. Wir hören damit nicht richtig auf, sondern wir arbeiten weiter daran, zum Beispiel jetzt auch unseren Kunden zu signalisieren, was sind bestimmte Essen. Also wir haben so ein Konzept, das nennt sich Klimaheld, dass wir den Kunden anzeigen, das sind Gerichte, die einen möglichst geringen Klima- und Umwelt-Impact haben auf der negativen Seite. Und wir arbeiten natürlich auch weiter daran, die Lieferungen zum Beispiel über Vans, die dann mit Ökostrom, also Elektrovans, die mit Ökostrom fahren, voranzutreiben. Das haben wir jetzt in Holland, machen wir da große Fortschritte, sind da schon bei 60, 70% aller unserer Lieferungen werden quasi elektrisch mit Ökostrom realisiert und in Deutschland pilotieren wir es auch. Ist aber tatsächlich immer schwierig, weil man braucht dann, wenn man das machen will, braucht man zum Beispiel einen Starkstromanschluss. Ja? Da braucht man dann da, wo man seine Vans hat, damit die man schnell genug laden kann, so einen Starkstromanschluss, da braucht man wieder wahnsinnig viele Genehmigungen, ist immer alles ein bisschen komplizierter, dauert leider immer in Deutschland alles ein bisschen länger. So, daher wissen wir, man kann da noch eine Menge tun. Und ich glaube, um die Frage endgültig zu entscheiden, das hängt natürlich immer davon ab, ob du dann weniger in den Supermarkt fährst und wie du in den Supermarkt fährst. Du hast ja gesagt, der Supermarkt ist 100 Meter weg. Also wenn du da wahrscheinlich vermutlich sogar hinläufst, weil da lohnt sich ja nicht mal das Fahrrad abschließen, ist es für dich vielleicht grenzwertig, aber für viele Leute, die fahren ja dann auch mal schnell 5 Kilometer oder 10 Kilometer auf dem Land oder in den Vorortgegenden zu einem Supermarkt, da macht das natürlich einen riesen Unterschied. Hinzu kommt auch, was man nicht unterschätzen darf, Supermärkte verbrauchen auch wahnsinnig viel Energie. Ne? Die haben ja wahnsinnig viele Kühlschränke. Die Kühlschränke sind häufig den ganzen Tag offen. Das heißt, da wird auch extrem viel Energie verbraucht, um einfach, ne, dass die ganzen Produkte kühl zu halten. Da wird auch viel Fläche verbraucht. Das ist natürlich grundsätzlich einfacher, wenn du sagst, du hast eigentlich nur ein Zentrallager, wird alles gekühlt und gepackt und dann wird es zu den Leuten geliefert. Ja? Und deswegen gibt es eigentlich auch, sag ich mal, jetzt jenseits des Lebensmittelhandels mittlerweile eine ganze Reihe von Studien, die zeigen, dass E-Commerce häufig ganz gut abschneidet im Vergleich zum stationären Handel, weil eben dieser riesige Aufwand und Energieaufwand, da Dinge vorzulagern, nicht mehr anfällt. Ja, und ich glaube, das ist was, wo wir da recht zuversichtlich in den Wettbewerb gehen, weil wir wissen, wir verbrauchen deutlich, wir haben das auch mal analysiert anhand der, wie sagt man, Umweltberichte von, also die machen ja auch quasi so wie wir so einen Nachhaltigkeitsbericht von großen Handelsketten und haben da also gesehen, der Stromverbrauch pro Euro Umsatz ist um ein Vielfaches größer im Einzelhandel. Und eben auch die Lebensmittelabfälle pro Euro Umsatz sind um ein Vielfaches größer als bei uns. Und deswegen sind wir da sehr selbstbewusst überzeugt, dass wir da deutlich besser abschneiden. Und dass du da deutlich besser abschneidest, wenn du eine Box von uns kaufst, selbst wenn du nur zum Supermarkt läufst.
Ja, klingt irgendwie einleuchtend. Also vielleicht bestelle ich mir auch mal wieder HelloFresh. Ich nehme das ehrlich gesagt immer nur mal so ab und zu, wenn man keine Ahnung mehr hat, was man kochen soll, um mal wieder so ein paar frische Rezepte irgendwie reinzubringen, irgendwie, weil die Abwechslung einfach fehlt.
Ja, wir werden
Ja.
jetzt im Herbst eine spannende neue Serie von besonders sowohl gesundheitsorientierten Rezepten als auch nachhaltigkeitsorientierten Rezepten, glaube ich, ab September. Healthy Me, Healthy Planet heißt das Konzept in den Markt bringen. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber das mache ich natürlich, wenn ich die Gelegenheit habe.
Ja, dann zum Schluss die wichtigste Frage: Was kommt bei dir heute Abend auf den Tisch? Was selbstgekochtes oder bestellst du eine Pizza?
Wir sind tatsächlich gerade in Diskussion. Wir hatten HelloFresh Veggie Burger mit karamellisierten Zwiebeln, kann ich jedem empfehlen. Ist auch was, also ich glaube, so ähnlich wie bei dir. Ich habe tatsächlich durch HelloFresh auch nochmal so ein paar, wie sagt man heutzutage, Kitchen Hacks genannt, also so ein paar Dinge, ne? Einfach Zwiebeln anbraten und dann mit so ein bisschen Zucker und Essig karamellisieren lassen. Mega lecker. Sind Veggie Burger. Normalerweise ist mein Sohn, jetzt der größte Veggie-Burger-Fan, der hat gesagt, er ist heute Abend gar nicht da, also müssen wir vielleicht nochmal den Plan ändern, weil wir wollen natürlich nicht sein Lieblingsgericht essen, wenn er nicht da ist. Ja, das heißt, da finden gerade noch Diskussionen und dann will eigentlich meine Tochter immer beim Asiaten bestellen, wenn mein Sohn nicht da ist. Ja, ist komplizierte Familiendiskussion. Wir sind da noch in Verhandlungen, aber idealerweise HelloFresh Veggie-Burger.
Okay, klingt spannend. Ich habe tatsächlich noch Essensreste von der letzten Gastro-Veranstaltung, auf die ich gearbeitet habe, im Tiefgefach. Die werde ich mir heute da rausholen.
Okay, das ist gut, das ist
Auch
super.
nachhaltig,
Ja.
ne?
Das ist ja meistens dann auch echt lecker. Und ich meine, viele Sachen
Ja.
werden ja tatsächlich, ne, so Eintopf und so, wird ja dann beim Einkaufen aufheben eigentlich auch manchmal erst noch richtig gut. Ja.
Ja, habe das ganze Tiefgefach noch voll. Also ich kann einfach noch eine Weile essen.
Super.
Ja,
Klasse.
gut, dann danke ich dir für deine Zeit und die spannenden Insights in die Geschäfte hinter den Essensboxen. Wir hoffen natürlich auch, dass unsere Zuhörer einiges Spannendes mitnehmen konnten. Und falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, könntet ihr uns gerne in den Kommentaren dalassen oder uns euer Lieblings-HelloFresh-Rezept dalassen. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder zur nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss. Und danke
Super,
dir,
vielen
Hermann.
Dank. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Händlerbund. Der Händlerbund bietet rechtssichere Lösungen für Online-Händler und unterstützt als 360-Grad-Netzwerk überall, wo es notwendig ist. Weitere Infos gibt's auf händlerbund.de.